Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer extra special Vorpass-Ausgabe.
Warum extra special, Donal?
Ich sag's einfach, wir sind vor Ort.
Zusammen.
Das erste Mal seit
10 Jahren.
Nee, aber das erste Mal, dass wir quasi aufnehmen zusammen seit...
Ich kann mich noch daran erinnern.
Das erste Mal mit Vivian wahrscheinlich?
Nee. Unsere ersten Folgen, als ich eine halbe Stunde zu spät war und du in der Mittagspause richtig sauer auf mich warst. Und wir auch überhaupt kein richtiges Mikro hatten. Und obwohl beim ersten Mal schon mit Vivian. Grüße an Vivian.
Ja, wir kommen zu euch live aus der Hauptstadt auf jeden Fall.
Aus Berlin. Und besprechen das Finale vom Wochenende und noch vieles mehr.
Und so ein bisschen so einfach Jahresrückblick. Wir werden halt natürlich noch ein, zwei Folgen machen bevor der Sommer, aber glaube ich mal jetzt Finale werden wir halt noch auf jeden Fall mitnehmen, Deutschland. Und vielleicht kriegen wir das ein oder andere Special Guest, das wissen wir halt noch nicht so ganz, aber ist unser Wunsch. Und dann würden wir halt auf jeden Fall Sommerpause machen. Aber naja, jetzt, wo wir zusammen sind, müssen wir es auf jeden Fall genießen.
Es kommen ja noch die Summer International, irgendwas. Ein, zwei Folgen werden wir dann noch aufnehmen, aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr jede Woche Zeit finden. Also wissen wir auch gar nicht, über was wir, also wir wissen, über was wir reden können, aber das wird dann wirklich gar keinen mehr interessieren.
Beziehungsweise, genau. Also ich bin auf jeden Fall über den Sommer hart. Ein bisschen abseits vom Internet wahrscheinlich, beziehungsweise da, wo das Internet nicht so stark ist. Hattest du jetzt für die Leute zu Hause, hattest du eigentlich das Spiel gesehen am Wochenende?
Nee,
du
warst nicht live.
Erklär mal, wo du warst eigentlich vielleicht am Wochenende.
Ich bin Fahrrad gefahren in Tschechien und lange Rede, kurzer Sinn, das war eine große Tour, ein Gravel Race, weil ich momentan immer noch nicht spielen kann. Mein Knie ist am Arsch und ich kann es nur kurz, also unter Führung hat dann Rottweil gespielt und mehr oder weniger knapp verloren, 19-7. Ich habe dieses Jahr noch gar kein Rugby gespielt und dachte, Fahrradfahren tut dem Ganzen gut, aber war zu viel Fahrradfahren am Wochenende und das Knie ist wieder dick. Oh, ich muss noch Ibuprofen nehmen, fällt mir gerade ein. Und noch so was anderes, damit die Magenschleimhaut nicht zerstört wird. Genau, deswegen war ich am Wochenende in Tschechien und konnte nicht live leider das Spiel sehen.
Ja.
Das Finale vom Samstag im Champions Cup.
Ja, genau. Es war relativ spannend auf jeden Fall. Vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten. Und eigentlich Leinster, hoher Favorit für das Spiel.
Wir haben beide auf Leinster getippt, glaube ich.
Geht wieder leer nach Hause wie 2019 in Newcastle, wo die gegen Saracens und der Power von Saracens einfach nichts zu sagen hatten, nichts zu bieten hatten. War es dann am Ende, wo La Rochelle ungefähr 12 Minuten vor Mahllinie waren und in der 79. Minute den Versuch gelegt haben. Und dann gab es auch keine Zeit für den Ankick wieder. Ja, was soll man da sagen?
Bist du happy, dass Ronan O'Gara gewonnen hat oder dass Leinster verloren hat?
Ja, einerseits bin ich halt happy, dass O'Gara... Ich meine, der hat auch eine sehr große Geschichte mit Champions Cup. Bin happy für ihn auf jeden Fall, aber irgendwie traurig für Leinster und irgendwie weiß ich nicht so ganz ehrlich, wo das verloren gegangen ist, beziehungsweise Versuche gewinnen oft durch Spiele. Oft ist es dann auch so, dass man die Punkte nimmt und irgendwie so Scoreboard-Pressure macht, aber dieses Mal war es halt irgendwie, dass vielleicht hätte Leinster noch aus den Straftritten, die sie zum Goal gesetzt haben, doch noch das eine oder andere vielleicht zum in die Gasse gekriegt, ich weiß halt nicht ganz genau. Und auch komischerweise, La Rochelle hatte ja eine gelbe Karte und da war eigentlich La Rochelle geführt umso stärker im Unterzahl. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wo es lag und so, ich müsste das eigentlich nochmal Ganze wieder anschauen, schätze ich mal. um zu verstehen, was da so passiert ist. Aber kann es halt so sonst nicht erklären. Also
wie hast du die Stürmer gesehen von La Rochelle im Vergleich zu etlichen Lenzer Stürmern, die auch viele British and Irish Lions gespielt haben? Alle waren, Tadhg Furlong ist ja gestartet. Ja. Alle waren froh, dass er wieder mit dabei ist. So ein Forward, der halt auch noch in den Spielen davor super Pässe rausgeholt hat.
Ja.
Aber, und ich habe halt auch die Stürmer vorne gesehen, eigentlich. Wir haben zwar über, La Rochelle hat zwar links den großen Australier und den französischen Prop und so, aber ein, zwei Leute machen den Code auch nicht fett, aber
ich glaube, es war einfach so, diese Art und Weise zu verteidigen, hat Leinster irgendwie vor, also quasi die Frage gestellt, okay, wie kommen wir halt so jetzt durch? Und dann, ich glaube, so entscheidend war, dass Leinster gesagt hat, okay, wir werden genug Chancen generieren und können halt uns die drei Punkte halt mitnehmen. Und irgendwie, so La Rochelle hat es geschafft, aus so wenig irgendwie so glasklare Chancen irgendwie wirklich zu konvertieren. Also Raymond Rule, der Südafrikaner, also wo er einmal dieses, also einmal gesehen, glaube ich mal, das war es vielleicht Kelleher, der irgendwie draußen stand, irgendwie an ihn kurz vorbei, noch den Ball gespielt. Irgendwie so diese Mismatch hat er so ausgenutzt. Also irgendwie war es halt so irgendwie aus dem Nix so irgendwie eine richtig gefährliche Chance generiert. Und dann aber Leinster nicht so. Also es war irgendwie, wenn Leinster Chancen hatten, hat La Rochelle das irgendwie geschafft, entweder so den, ja, den Straftritt wegzugeben sozusagen. Aber Leinster hat einfach beschlossen, okay, wir nehmen halt die Punkte mit. Und am Ende hat sich dann ausgezählt, dass La Rochelle gesagt haben, okay, die drei Punkte bringen uns halt nicht. Und wir glauben dann uns selber, dass wir halt, keine Ahnung, wie gesagt, 12 Minuten da sind. Und irgendwie die 7 Punkte halt nehmen, weil 3 Punkte hätte nichts gebracht sozusagen. Deshalb wüssten die halt, die hatten so diese klare Aufgabe, hey, 3 Punkte bringt uns nichts. Mhm. Beziehungsweise vielleicht hätten die mal in der 72. irgendwie einen Strafschritt zu Go kicken können und dann nochmal, aber die haben gesagt, nee, nee, jetzt ist entweder jetzt oder gar nicht. Und das war schon in der 68. oder so 69, wo die damit angefangen haben. Und ja, ich glaube, das ist einfach so eine Herausforderung für Leinster, dass sie einfach nicht wussten, wie gehen wir mit dieser Verteidigung oder dieser Art und Weise zu verteidigen halt um. Und am Ende waren die so nicht ideenlos, aber so ein, zwei Sachen, man muss halt so sagen, quasi Saxon ging irgendwann runter und so ein bisschen die Leute, die dann eingewechselt wurde in so einem Spiel, haben nicht noch den extra Push gegeben für Leinster, glaube ich mal. Mhm. Und das war irgendwie so entscheidend, also wo Saxon runtergegangen ist, verletzt. Ross Byrne, der reinkam, also nichts direkt gegen ihn, aber es war irgendwie so, dass er halt nicht auf der Höhe oder Level von diesem Spiel war. Und so ein, zwei so Handling Errors oder sozusagen, die quasi dazu geführt haben, dass La Rochelle irgendwie einen Ballbesitz bekommt oder so. Oder quasi, wo Saxon irgendwie verbal in Marfay gehüpft ist. Und er war halt sich unsicher, kann ich das jetzt ins Aus oder was mache ich damit? Und hat sich kurz gezögert und dann wurde er noch gefangen und bla. Und ich glaube, so irgendwie so wirklich so ein, zwei Momente, wo die Entscheidung so nicht so 100% das Richtige war und also diesen enormen Druck. Also ich glaube, muss man einfach sagen, dass La Rochelle das geschafft haben, Leinster so unter einen so enormen Druck zu stellen, dass sie irgendwie so nicht planlos waren, aber die hatten so irgendwie keine Antwort drauf. Und das hat bisher keine andere Mannschaft geschafft, beziehungsweise in den Mannschaften, die gespielt haben, also Connacht irgendwie im Viertelfinale, irgendwie nicht so die größte Herausforderung da gewesen. Leicester war irgendwie weniger als erwartet hat stark und Toulouse war irgendwie nach den Spielen irgendwie kaputt. Also vielleicht ist es einfach so, dass sie halt nicht so unter Beweis gestellt wurde, was sie hat machen müssen in wirklich harten Momenten. Im Gegensatz hatte La Rochelle genau das Gegenteil. Also sie hatten einen relativ große Test im Spiel davor, bei Grassing auf jeden Fall auch. Und vielleicht hat das dann umso mehr zusammengeschweißt, man weiß ja nicht.
Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt hatte, dass im Semifinale man hat Toulouse ganz gut dominiert und das hat alles geklickt. und vielleicht war das schon das vorzeitige Finale in Anführungszeichen oder so, dass man dann halt den richtigen Test gar nicht hatte oder das Pulver in Anführungszeichen schon verschossen hatte, aus Lensters Sicht. Und dass das dazu geführt hat, dass man halt, ja, wie du sagst, diese Finalsituationen hatte, dass man nie unter den wirklichen Druck gesetzt wurde. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob das ein böses Omen ist für die Weltmeisterschaft für Irland nächstes Jahr.
Ja, ich weiß auch nicht so was, also was kann man halt daraus lernen, so irgendwie, wie gesagt, ich war im Stadion gegen Saracens und zwar irgendwie so, okay, jetzt im Finale, reicht halt nicht, letztes Jahr war es auch gegen La Rochelle, irgendwie reicht es halt nicht und die gewinnen alles sonst relativ einfach, also Liga, also Spiele sozusagen und dann, wenn es auf diesen entscheidenden Spielen kommt, ist irgendwie, ja, es kann halt nicht nur Pech sein, also es ist irgendwie kein Versuch gelegt zu haben. Ja, und irgendwie so, was ich gehört hatte, jetzt so in jetzt einem Review von manchen ja, Sportsjournalisten quasi dieses Thema, dass manche Leute irgendwie nicht so topfit waren, dass James Lowe zum Beispiel vielleicht nicht so 100% fit war oder Furlong zum Beispiel auch und irgendwie und Keller hat sich irgendwie gleich verletzt, auf jeden Fall relativ früh, müsste halt dann ausgewechselt werden, also irgendwie ob es das Richtige war, irgendwie auf den zu setzen, die ja vielleicht nicht so topfit waren. Oder hätte man vielleicht doch mal auf jemand anders als halt irgendwie so im Nachhinein. Aber irgendwie war es halt so, dass für jemanden, der so brandgefährlich ist, war es halt selten, dass man den Ball irgendwie so zu low geschafft hat, um irgendwie dann die Möglichkeit zu geben. Also außer, dass er quasi in Verteidigung war, beziehungsweise irgendwie mit seinem starken Kickspiel da gefragt wurde, hat er irgendwie nicht so die Momente gehabt, wo er gesagt hat, okay, jetzt hat er ein bisschen Platz, kann halt was machen. Und Jameson Gibson Park auch. Aber es liegt viel einfach dran, wie La Rochelle deren Hausaufgaben gemacht haben, schätze ich mal auch. Ne?
So. Optimal doch vorbereitet mit dem deutschen Sportdirektor, ist er glaube ich Sportdirektor Robert Mohr, der jetzt, der hat ja 10 Jahre gespielt auch als Spieler. Ich habe in der zweiten Liga noch angefangen und ja,
das weiß ich nicht.
In der kleinen Hafenstadt La Rochelle 70.000, 80.000 Einwohner.
Aber ist er doch involviert? Das wusste ich nicht.
Der ist seit einem Jahr Direktor Sportiv. Also der war davor Development Coach ein, zwei Jahre oder so.
Was heißt Direktor Sportiv?
Sportdirektor. Sportwart, keine Ahnung. Sportmanager. Also der, der für alles zuständig ist.
Ist er auch gar Chef?
Vielleicht.
Interessant, müssen wir mal rausfinden, was das alles bedeutet. Auf jeden Fall, also Omen für Irland oder Frankreich, weiß nicht, aber eher so das Thema, was es jetzt in den nächsten Jahren so vor La Rochelle hat, ne? Also die, also ich meine, die haben es relativ weit geschafft, sind auch im Top 14 stark, spielen quasi um die Meisterschaft dann auch, wenn die es halt noch schaffen, jetzt quasi in den letzten Runden, aber so eine Dominanz, die sind jetzt immer dabei gewesen hat, ne? Jetzt so irgendwie letztes Jahr verlieren, diesmal dabei, vorher Halbfinale und so alles. Ja, also eigentlich eine relativ gute Struktur da aufgebaut und O'Gara wird halt da nicht so schnell wechseln.
Obwohl ich den auch dann wahrscheinlich als Anwärter irgendwann mal auf den nächsten Irland-Coaching-Posten sehe, oder? Wenn vielleicht nach der Weltmeisterschaft, nicht nach der nächsten, aber nach der übernächsten oder so.
Weiß nicht, weiß halt noch nicht, ob er so schnell, also ich glaube, er hat es geschafft, dass er so in der Lage ist, dass er sich das Timing aussuchen kann, also ich weiß halt nicht so ganz, also jetzt noch nächster WM.
Ja, vielleicht in 4 Jahren danach.
Ich weiß halt nicht, ja. Also der Job, wenn er gut macht, wird der Job immer für ihn da sein. Und auch so Donnacha Ryan, auch der Forwards Coach, der das erste Jahr als Forwards Trainer da ist. Vorher Spieler bei Racing auch und vorher Munster natürlich. So langsam ist auch schon relativ, ja, so ein anderer, er ist so ein bisschen so einen anderen Weg gegangen, für die Leute, die es nicht wissen. Also, du weißt, dass er quasi in Racing als Kicking-Coach erstmal eingestellt wurde und da in demselben Zuge dann Johnny Sexton, so ein großer Rival für ihn, dann geholt wurde. Dann ist er quasi promoted worden zu Defense Coach, glaube ich mal. dann ist er halt eigentlich die Gelegenheit bekommen, nach Christchurch zu gehen.
Crusaders und da.
Genau, Scott Robertson zu arbeiten. Und dann hat die Gelegenheit in La Rochelle unter John O'Gibbs. Und dann ist jetzt erstes Jahr als Director of Rugby quasi, als Chef. Außer, dass Robert Moore anscheinend sein Chef ist, was ich nicht wüsste. Aber genau, es hat schon einen anderen, also nicht so den normalen Weg. Also viele Leute, die in Irland sind, wurden auf jeden Fall den Weg halt nicht gehen. Besonders auch mit, der hat mindestens 5 Kinder von, ich weiß. Mhm. Also ist jetzt quasi von Frankreich gezogen nach Neuseeland und dann zurück nach Frankreich.
Ja, Brian O'Driscoll wurde auch mal dieselbe Frage gestellt, ob er auch in die Fußstapfen oder so eine Auslandskarriere vor sich sieht und sagt aber, also damals hat Brian O'Driscoll gesagt, nee, meine Frau hat hier einen super Job in Irland oder so, schon deswegen allein kann ich nicht gehen.
Ja.
Also. Und ja, klar, mit 5 Kindern mal zum anderen erstmal nach Frankreich, komplett andere Sprache.
Ja.
Und dann nochmal nach Neuseeland. Ich meine, gut, das ist jetzt zwar auch englischsprachig, aber halt, du ziehst einmal um die halbe Welt oder so, ne? Mit 5 Kids und Frau.
Ja. Aber diese Einflüsse von Urala, ich meine, davon wissen wir ja auch beide, wie es quasi ein bisschen in der Südhemisphäre gespielt wird, ein bisschen so eine andere Art und Weise mitzunehmen.
Mhm.
Das bringt halt jetzt mit und zeigt auf jeden Fall quasi länger für sich jetzt so die Benefits und wie es halt weitergeht, ob er halt quasi für Irland irgendwie irgendwann den Top-Job holt, ich weiß halt nicht. Also ich kann es halt schwer beurteilen. Aber momentan hat er einen ziemlich coolen Job und schönes Leben, wohnt halt schön da, La Rochelle.
Oh ja, kann ich mir auch ganz nett
kurz vorstellen. Vor der Küste, ja, guckt raus aufs Meer, also bestimmt auch gibt Schlimmeres.
Apropos Irland, ich glaube, so langsam machen wir vielleicht mal Pause und reden dann über noch, was im Sommer kommen könnte. Also bis gleich bei Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir gleich wieder. Zurück. Big G hat nur kurz geguckt, ob noch was in seiner Flasche ist.
Ob noch ein Bierradler da ist, sage ich mal so. Ist noch da, alles gut.
Ist noch genug da?
Ja.
Hast du Zeit und Lust? Wir können halt mal ein bisschen plaudern, was halt noch zuvor steht, beziehungsweise was noch alles dieses Jahr passiert ist. Beziehungsweise, ja, wir hatten ja ein bisschen gesagt, Halbfinale, Finale in Deutschland steht noch fest. Beziehungsweise steht jetzt fest. Letztes Mal haben wir noch, war es halt noch so leicht unsicher, beziehungsweise.
Ja, RK, eigentlich war es nicht so unsicher, aber
nein. Ja, nee, klar. Genau. Also, das war ja klar, dass Frankfurt als erster spielt gegen RK in Frankfurt, RK 03 aus Berlin. Und andere Paarung ist dann in Hannover, also Hannover 78 versus.
Hanschusheim.
TSV Hanschusheim in Hannover, natürlich. Und. Ja, so auf jeden Fall. Wann ist das jetzt?
Nicht dieses kommende Wochenende, sondern darauf das Wochenende. 11.06.
Ja.
Jeweils um 15 Uhr. Ja, Hannover hat Heimrecht gegen Hanschusheim. Ja, Frankfurt gegen Berlin, auch wenn Berlin natürlich unser Verein ist.
Da wird sehen, schwer.
Sehen wir, glaube ich, wenig Chancen.
Also, ja, also.
Man kann über Kreuzvergleich hier schlecht machen. Wir wissen es. Vor allem, da man ja die gesamte Saison nicht gegeneinander gespielt hat.
Auswärts grundsätzlich schwer. Also, das muss man sagen.
Das kommt auch noch dazu. Aber selbst wenn jetzt Berlin zu Hause spielen würde, ich meine, jede Mannschaft wird zum Halbfinale anreisen mit einer, mit der besten, stärksten Truppe. Also, Frankfurt wird wahrscheinlich gewinnen. Wahrscheinlich auch recht deutlich. Leider.
Hm.
Schätze ich mal. Also, ich hoffe, ich werde.
Und für das andere Spiel dann, also wir hatten ja ein bisschen in den Green Room, ein bisschen in der Lounge drüber geplaudert, aber du siehst Hanschusheim vor.
Ja, aus demselben Grund eigentlich, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue und die Spieler, die da aufgelaufen sind. Also das Spiel wird jetzt vielleicht ein engeres Spiel als das Spiel Berlin-Frankfurt, aber also ich sehe das jetzt hier nicht bei 50-50 oder so, sondern eher bei 80-20 für oder 70-30 für Handschuhsheim. Also nicht in Punkten, sondern in Prozenten. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt, wenn man sich die Südbundesliga anschaut, Neuenheim, Frankfurt-Handschuhsheim ganz klar oben, obwohl Neuenheim ja, glaube ich, mal überraschend verloren hat gegen einen Heidelberger Verein. Also ich sehe da nicht die, dass die schwächer geworden sind über die letzte Saison oder davor. Also da sind vielleicht ein, zwei Spieler weg. Ja, man hatte Corona davor, aber trotzdem weiß ich nicht. Ich würde da jetzt auch sagen, dass Handschuhsheim wahrscheinlich mit 10, 20 Punkten Unterschied gewinnen würde, oder?
Ich weiß halt nicht, ich finde es super schwierig abzuschätzen, aber ich finde halt, also Hannover auf jeden Fall sehr stark. Hab die schon, okay, das ist schon vor Weihnachten, glaube ich, mal gesehen. Aber schon grundsätzlich sehr stark. Und
ja, Hannover hat 55 Punkte geholt, das ist gar keine Frage, ne?
Ich finde es halt trotzdem irgendwie, ja, es macht schon was aus, dann auswärts zu spielen. Also ich weiß halt nicht quasi, wie die Vorbereitung von den Mannschaften ist, ob man früher anreist, also bei den Profimannschaften wäre es vielleicht anders, aber weiß nicht, ob man so direkt an dem Tag von Heidelberg nach Hannover fährt.
Ich hoffe, Handschuhsheim reist am Freitag an.
Ja. Weil ansonsten, ja, ich finde, das macht schon immer was aus, so noch in den Beinen der
andererseits für einen Amateur-Rugby-Verein ein ganzes Hotel buchen, plus, es sind ja nicht nur 23 Spieler, sondern es sind dann ja 40 Leute oder so, denke ich mal. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Naja, auf jeden Fall sind wir gespannt und können auf jeden Fall so ein bisschen drüber sprechen. Wenn wir uns gut vorbereiten, dann haben wir vielleicht noch ein, zwei Leute, mit denen wir
nach hoffentlich
sprechen können. Und genau.
Es gibt auch noch Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga und auch noch zur zweiten Bundesliga, aber
Also war irgendwie ganz komplex, man gewinnt ein Spiel, dann spielt man noch 20 andere Spiele oder so. Also die Saison geht recht lange noch.
Also obwohl ich recht clever und smart bin, bin ich auch erst nicht durchgestiegen. Jetzt spielt auch der erste Süd gegen den zweiten West und der zweite Süd gegen den ersten West. Das heißt, es wäre München gegen Köln und Offenbach gegen Rottweil. Und ich glaube, aus diesen beiden Playoff-Spielen sozusagen, da spielen nochmal die beiden jeweiligen Gewinner gegeneinander. Sagen wir mal, München würde jetzt gegen Köln gewinnen und Offenbach gegen Rottweil würde dann nochmal Offenbach gewinnt gegen Rottweil, München gegen Köln, dann würde München gegen Offenbach spielen. Und der Verlierer davon spielt, glaube ich, gegen den zweitletztplatzierten aus der ersten Liga, was glaube ich Luxemburg ist. Also tendenziell hast du halt vielleicht noch drei Spiele vor dir im Juni und Juli, was ganz schön viel ist. Und das
wann ist auch, der Abschluss dann? Also wann ist das?
Das wäre am 2. Juli. Und genauso ist es, glaube ich, auch im Norden mit St. Pauli, Linden, Hohen Neuendorf und wer auch immer da, weiß ich gerade nicht. Müssen wir mal gucken, wer da noch im Osten Zweiter geworden ist. Naja, es sind auf jeden Fall noch eine Menge Spiele, aber worauf ich eigentlich in Berlin, Berliner SV 92, ist Zweiter geworden. Und die spielen gegen den ersten aus Nord, was glaube ich Linden ist. Naja, was ich eigentlich sagen will, ist, das, was wir jetzt in der zweiten Bundesliga Süd gesehen haben, dass Augsburg dann auch am Ende nicht mehr antreten konnten. Also die sind auch, glaube ich, vor aus der dritten in die zweite Liga hochgekommen. Und ich habe manchmal so Bedenken, dass einige Mannschaften, die die Liga wechseln, das vielleicht auch unterschätzen.
Ja.
Also dir geht zum einen, wenn du viele Spiele verlierst, dann haben einige Leute keinen Bock mehr, tauchen nicht mehr auf oder wollen halt nicht mehr spielen. Und
also meinst du der Sprung, also auch von
ja, sowohl also, Dritte zur Zweiten, Zweite, Erste und so weiter und so fort. Also es ist halt nochmal gerade im Süden, also noch stärker, würde ich fast sagen. Und da muss man sich wirklich als Verein Gedanken machen. Man muss sich mal mit allen zusammensetzen und fragen, wer ist denn hier die nächste Saison da? Und was ist, wenn wir mal die ersten 7 Spiele verlieren? Ganz dolle.
Ja.
Halt,
weil man tut, die Bereitschaft dann, das mitzumachen, 7 Wochenende hintereinander oder so.
Man tut keinem Gefallen, auch nicht den anderen Vereinen, wenn man zwar hochgeht und dann antreten will und man hat da echt super, man will das machen und Motivation, aber es kann halt sehr schnell umschlagen und deswegen bin ich persönlich keinem Verein böse, wenn die sagen, nee, wir haben zwar die Liga gewonnen, vielleicht haben wir auch die Playoffs gewonnen, aber wir wollen nicht hoch aus den und den Gründen.
Ja, es war mal vorher auch so eine andere Sache, finanzielle Gründen, dass quasi von einer Regionalliga in irgendeine zweite Bundesliga, dass man halt quasi irgendwie auch so andere andere Fahrten hat. Jetzt so ein bisschen anders, aber ja klar, also das Level ist halt dann eine andere, ne? Also man, ja, klar ist vielleicht ein größeres Commitment, aber so, du kannst halt das im Süden halt ein bisschen besser einschätzen, wie wäre da die Möglichkeit für München da irgendwie auszusteigen? Beziehungsweise die Kapazitäten da mitzumachen? Also wie schätzt du das ein?
Also MRFC ist der größte Verein in Bayern mit den meisten Mitgliedern, sind wahrscheinlich auch am finanzstärksten, würde ich fast sagen. Haben super Platz, die Stadt ist super, haben Nummer 8 ist Nationalspieler, Nummer 10 ist Nationalspieler.
Ob Rugby League, oder?
Nee, das sind alles Junior-Nationalspieler. Aber ob das in der ersten Bundesliga Süd gegen Südwest, gegen die Top 3, Top 4 reicht, ich kann es nicht einschätzen. Also ob man dann noch versucht, ein, zwei andere Leute ranzuholen oder so, wie da der Plan ist. Also ich glaube, wie man so sagt, die Struktur und Foundation wäre da, was man halt draus macht. Also mithalten kann man, glaube ich, auf jeden Fall. Aber trotzdem wird es halt haarig gegen Frankfurt und ein, zwei Heidelberger Vereine. Wenn man sich nicht ein gutes Konzept überlegt und noch Leute irgendwie irgendwo heranholt. Wie man die ranholt, keine Ahnung. Ja, Mai, wir werden sehen. Mal schauen. Naja, mal so. Und vielleicht ist es im Winter noch die 15. Corona-Variante. Und dann hat sich das Ganze so wieder erledigt.
Naja, ich glaube, dass die Unterschied, das war damals, wo die Liga so anders strukturiert wurde, oder war, also fand ich auch recht, war so ein recht deutlicher Unterschied zwischen so die Top-Mannschaften und die untersten Mannschaften, war fast eine Liga zwischen denen. Jetzt ist es so ein bisschen anders, indem das quasi diese erste Bundesliga, zweite Bundesliga und dann quasi auch die Regionalunterschiede dann sozusagen sind. Aber ja, also quasi, weil damals hat es, okay, damals hat es auch ja, Frankfurt oder HRK, wo man wusste, okay, da bist du halt manchmal froh oder was war ein paar Jahren irgendwie, wo alle Spieler nur in Pforzheim gespielt haben oder so. Du warst ja froh, wenn du es halt, keine Ahnung, unter 80 Punkte gehalten hattest oder so. Und deshalb meine ich, das kann ich mich genau erinnern mit solchen Auswärtsfahrten, wo wir um 5 Uhr morgens irgendwie losgefahren sind, dann zum Platz zu sein und dann irgendwie warm machen, ein Spiel spielen, irgendwie, keine Ahnung, 50, also, 60 Dinge, dann ab nach Hause und um 2 Uhr morgens irgendwie zu Hause sein oder so.
Also die momentane Struktur finde ich gar nicht schlecht mit Nordost und Südwest. Wie, mit den Fahrten, wie das auch geregelt ist, denke ich.
Ja, aber ich meine auch so die Unterschiede innerhalb dieser Liga. Also
na gut, es gibt das dann, ist nochmal eine andere Geschichte,
ja. Ja, klar, aber das ist halt dann für eine Mannschaft wie, keine Ahnung, wenn München, sage ich mal, aufsteigen würde oder so, dann, klar, werden die halt eine Packung mit nach Hause nehmen, wenn der, keine Ahnung, gegen Frankfurt, aber das ist wahrscheinlich, ne, also es sind wenige Mannschaften, die da mithalten können, also die Top 4, 5 Mannschaften deutschlandweit ist halt schon eine andere Klasse zu quasi der Rest, und da kann man halt schon mit den anderen Mannschaften schon mithalten, und das ist halt so eine Sache, dass man sagt, okay, gegen so die Top-Top-Mannschaften haben nur die wenige Chance, auch wenn du einen mega guten Tag erwischt. Aber gegen so die anderen so, dann hat man immer so die Gelegenheit. Du hast es ja gesagt, auch
das Ziel sollte es dann natürlich sein, von einem Verein an die Top-Mannschaften anzuknüpfen, wie auch immer man das macht. Ne? Irgendwie haben es die anderen ja auch geschafft, nach oben zu kommen oder so. Oder so gut zu sein. Muss man halt schauen. Wo man halt die Kohle herbekommt oder die Strukturen oder die Orga oder was weiß ich nicht, was ist halt bei jedem Verein anders. Aber es ist ja kein Ding der Unmöglichkeit, besser zu werden. Ja, das wäre die Bundesliga. Also 11.6. sind und 25.6. Ich glaube, 25.6. ist dann Finale. Wissen wir mittlerweile, wo das Finale eigentlich ist? Ich glaube nicht, oder?
Nee.
Naja, mal schauen. Wird schon der DRV irgendwann auf der Seite Bescheid sagen, oder?
Ich meine, ich kann es halt nicht einschätzen, aber Show hat keine Ahnung. Ich meine, Frankfurt, Hanschersheim, Neuenheim sind deutlich weit, also relativ weit entfernt von, sag ich mal, Heidelberg, also RGH, HK, Heusenstamm, aber dann Luxemburg, Pforzheim, ganz unten, sag ich mal. Und da ist halt dann sozusagen, wenn du in Süd bzw. West, da hast du Offenbach, hast du nicht gesagt, dass die irgendwie relativ große Hoffnung auf, oder beziehungsweise die irgendwie große Unterstützung hatten da?
Irgendwas hatte ich mal gelesen, da gibt es irgendeinen IT-Menschen oder sonst wen, der die sponsert oder so. Und es gab doch auch diesen irgendeinen Rhein-Neckar-Cup, nee, weiß ich auch nicht, wo, glaube ich, Offenbach, Frankfurt und Heusenstamm gespielt haben, irgendeine Trophäe ausgespielt und Offenbach will, also Offenbach sieht sich, glaube ich, da in den Top 4 in Deutschland, habe ich so das Gefühl.
Oh, krass, okay. Also ich gucke halt nur auf der Tabelle mit 683 Punkte in 10 Spielen hat, ne?
Also da sind ein, zwei Leute auch von Frankfurt oder sonst wer rüber gewechselt. Deswegen waren die auch, glaube ich, sehr verbittert, dass wegen Corona alles ausgesetzt wurde. Und die hatten halt schon damit gerechnet, dass eigentlich vor 2 Jahren sie in der ersten Liga spielen. So ist mein Verständnis gewesen. Gut, wenn die jetzt da dran knüpfen, eine gute Leistung und das auch nachhaltig ist, who knows?
Es gibt dann sozusagen, also München spielt gegen Köln.
Ja,
weil die sind zweite in, also ist quasi erste in Süd und zweite in West gegen dann umgedreht sozusagen.
Darüber hatten wir eben
also dann wird es halt quasi final, also wenn wir so prognostizieren mit unserer Einschätzung, dann würden wir sagen, es könnte halt ein München-Offenbach-Finale geben, wo dann
der Gewinner direkt hochgeht.
Der Gewinner direkt und dann ist quasi dann auch boah, krass, dann haben sie die, also der Verlierer hätte dann eine Chance gegen dann
den zweitletztplatzierten, was Luxemburg ist, glaube ich.
Was weißt du über Luxemburg eigentlich? Weißt du da irgendwas?
Ich weiß, dass vor 13 Jahren wir mit Karl zusammengespielt haben,
zweiten
Mannschaft beim RK gespielt hat und er aber auch gleichzeitig die luxemburgische Nationalmannschaft spielen sollte. Der war Arzt bei der Charité dabei. Ich glaube, damals waren 1/3 des Teams Ärzte irgendwo oder so.
Weil Pforzheim, also ich meine Pforzheim mit 13 Punkte und Luxemburg mit 14 Punkte, okay, das ist ganz schön eng gewesen.
Nee, über Luxemburg weiß ich gar nichts, keine Ahnung. Ja, wird man sehen, wird man schlauer sein. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass das Finale wahrscheinlich in Frankfurt oder Heidelberg abgehalten wird, oder? Und dann mal sehen, was die anderen Spieler bringen. Mal sehen, wer alles von der 3. in die 2. hochgeht. Ich glaube, bei uns hat Innsbruck wird aufsteigen. Das heißt, wir werden nach Österreich fahren nächstes Jahr, nächste Saison. Naja.
Krass.
Ja.
Ganz schön komplex. Was gibt's noch so aus der Rugby-Welt, wenn wir jetzt so die Zeit haben?
Super Rugby Finals. Ich weiß nicht, es sind eigentlich die 8 Mannschaften, von denen viele wahrscheinlich vorausgesagt haben, dass sie auch in den Finalen spielen werden. Crusaders, Reds, Crusaders werden gewinnen, Chiefs, Waratahs, Chiefs gewinnen, Blues, Highlanders, sehe ich Blues vorne, Brumbies, Hurricanes am Sonntagmorgen deutscher Zeit wahrscheinlich am engsten. Naja, wenn da die Brumbies verlieren, dann ist wieder kein australisches Team drin.
Puh.
Mal gucken, ob's dann, ich weiß nicht, ob das Finale dann Crusaders Blues heißen kann. Wäre natürlich schön. Ansonsten, weiß nicht, ansonsten fangen Summer Internationals irgendwann an. Und darüber müssen wir nochmal irgendwann sprechen. Irland in
Neuseeland
und England in Australien.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht, wann da die Termine sind.
Juli, ja.
Ja, also es ist noch, genau, es ist noch mehr als ein
Monat. Irland spielt auf jeden Fall, das weiß ich, 3-mal gegen Neuseeland und dann 2-mal gegen, also 1-mal gegen Maori All Blacks vielleicht. Ah, okay.
Das heißt, die werden wahrscheinlich mit so 40 Spielern runterfliegen. Oder?
Ja, die werden auf jeden Fall mit einer erweiterten Kader halt fliegen, ja, und das ist so ein bisschen die Frage, ja. Das war alles relativ spät, alles gebucht. Weil, ja, es ist irgendwie nur relativ spät veröffentlicht, wie die halt Termine so sind, dann letzten Endes. Und ja, bin mal gespannt auf jeden Fall, wie das ist. Aber wir können das später darüber sprechen. Hast du sonst noch was für heute? Für unser extra Special? Wir sind zusammen. First time seit lange überhaupt?
Nee, fällt mir ja sonst jetzt nicht so ein, oder? Habe ich was vergessen?
Nee.
Zwingst du mir gerade zu?
Nee. Nee, aber dann sonst kannst du die Leute zu Hause verabschieden.
Grüßen. Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Aber wir werden ja noch ein paar Folgen haben, ne? Also bis bald bei Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.